verspielt RWE tatsächlich noch den Aufstieg? Diese Frage kann man sich, sollte man sich, muss man sich vielleicht sogar nach dem 1:6 Debakel in Stuttgart stellen. Wir versuchen, das Spiel heute im Talk aufzuarbeiten, wie es dazu kommen konnte, dass die Mannschaft so auseinanderfällt. Blicken jetzt auf das Restprogramm. 2 Spiele hat RWE noch. Das letzte Heimspiel gegen Verl und in Ulm. Wir schauen, ja, wie realistisch es denn noch ist, dass der Traum von der zweiten Bundesliga in Essen weiterlebt.
Von der Hafenstraße. Inside RWE. Ein Podcast der WAZ.
Hallo aus Essen. Schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Wir werden heute viel zu besprechen haben nach dem 1:6 Debakel in Stuttgart. Wir wollen das Ganze natürlich heute aufarbeiten. Das mache ich mit Christian Brausch vom Reviersport.
Hallo.
Und unserem RWE-Reporter Martin Herms.
Hallo.
Lass uns direkt über das Spiel sprechen. Es ist jetzt schon eine Weile her. Man konnte das, ihr Fans, habt es vielleicht hoffentlich einigermaßen verdauen können. Vielleicht auch nicht nach dem Spiel. Ja, Martin, was sagt man jetzt dem RWE-Fan, der so voller Aufstiegseuphorie die letzten Wochen war, nach so einem Spiel?
Ja, ist eine unfassbare Nummer gewesen. Ich bin auch froh, dass der Talk dann 2 Tage später war, nicht am Sonntag, sonst wäre es noch ein bisschen übler, glaube ich, ausgefallen hier. also ich habe natürlich das blanke Entsetzen schon gesehen am Samstag in den Augen der ganzen Fans. Ich hatte viele vorher in dem Restaurant am Stadion schon getroffen und die waren natürlich alle frohen Mutes und trotz dieser beiden Niederlagen war man ja auch recht optimistisch, ne? War so Stuttgart 2 auf dem Papier her, ne? Ja. Kann man ja eigentlich schlagen. Und
mit 3000 Fans ja auch
mitgefahren. Mit 3000 Fans im Rücken. Und mir tut natürlich jeder einzelne leid, der da mitgefahren ist, mit Ausnahme natürlich der Chaoten, die sich da geprügelt haben in der zweiten Halbzeit auf der Tribüne und die Toilettenanlage da verwüstet haben. Das war natürlich eine asoziale Aktion. Sowas gehört sich überhaupt nicht. Aber so der Großteil tat mir natürlich leid, ne? Die 3000, die da mitgefahren sind, tolle Atmosphäre. Das Stadion war ganz in RWE-Hand und dann lieferst du dann so ein Spiel ab. Ich habe die Mannschaft jetzt schon, also ich begleite sie jetzt schon seit 2 Jahren und ich muss sagen, ich habe schon einige üble Pleiten erlebt. Da fällt mir das 2:0 in Aachen ein oder auch das 1:6 in der Hinrunde in Mannheim. Das muss man sich auch mal vorstellen. Eine Spitzenmannschaft verliert in dieser Saison 2-mal mit 1:6. Aber das fühlte sich damals irgendwie anders an. Da ging irgendwie alles gefühlt schief. Nur in diesem Spiel habe ich jetzt erstmals erlebt, dass sich diese Mannschaft aufgegeben hat zu einem gewissen Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit. Es waren Auflösungserscheinungen zu erkennen. Und das ist natürlich einer Spitzenmannschaft, eines Aufstiegskandidaten absolut nicht würdig, was Rot-Weiß Essen da in diesem Spiel abgeliefert hat. Nochmal, VfB Stuttgart 2 ist eine sehr, sehr talentierte Mannschaft, die auch verstärkt wurde durch Jeremy Arevalo. Das ist natürlich auch ein Punkt, der macht mal eben 3 Tore. Das muss man wissen, der ist im Winter für 7,5 Millionen aus Santander zum VfB Stuttgart gewechselt, um dort in der ersten Mannschaft zu spielen. Das hat er anfangs auch getan, hatte 7 Einsätze in der Bundesliga. Und dann spielt so einer jetzt eben seit 2-3 Wochen in der dritten Liga. Da kann man natürlich auch immer drüber diskutieren, aber Fakt ist natürlich, daran hat es jetzt auch nicht gelegen. Es ist nur ein Punkt, den muss man erwähnen, aber Rot-Weiß hat sich diese katastrophale Leistung natürlich voll und ganz selbst zuzuschreiben.
Um kurz noch bei den Fans zu bleiben, wie haben die ja während des Spiels dann reagiert? Also zumindest bei Magenta im Fernsehen war deutlich zu hören, dass eben nichts mehr zu hören war, weil das Stadion war ja größtenteils in Essener Hand und dann wurde es ja merklich stiller, irgendwann ab dem 0-3, glaube ich.
Ja, es war eine ganz, ganz komische Atmosphäre auf jeden Fall. Also bis zum 3:0 überragender Support, muss ich sagen. Die Truppe wurde angefeuert. Okay, nach dem 2-0, da gab es nochmal so diese Rufe, wir wollen euch kämpfen sehen. Das hat man zum ersten Mal gehört. Das darf natürlich auch nicht passieren als Mannschaft, dass das Kampf eingefordert wird. Und wie du schon sagst, danach wurde der Support dann ganz eingestellt. Es gab hämische Rufe. Das war natürlich ganz, ganz übel. Das war auch wirklich bitter dann für jeden einzelnen Spieler. Das haben die ja auch gemerkt. Oder nach dem 6-1, das dann in der 90. Minute erzielt wurde, dann wurde dann ein Auswärtssieg skandiert. Also man konnte sich nur noch mit Sarkasmus offenbar helfen. Und andererseits muss man auch erwähnen, nach dem Spiel, da habe ich echt mit dem Schlimmsten gerechnet, als die Mannschaft dann geschlossen zur Kurve geschritten ist. Aber dann gab es einen kurzen Austausch und danach ist die Mannschaft mit Applaus verabschiedet worden. Das finde ich schon bemerkenswert. Also da fahren Leute hin und zurück über 800 Kilometer, um ihre Mannschaft in so einer wichtigen Phase zu unterstützen. Du bekommst da 6 Stück und die dann mit Applaus zu verabschieden. Also Hut ab auf jeden Fall vor der Reaktion der Fans.
Ja, lass uns jetzt einfach direkt ins Spiel gehen und versuchen, so ein bisschen aufzuarbeiten, woran es dann im Endeffekt gelegen hat, diese Klatsche. Ich drücke mal direkt auf den Knopf.
Szene des Spiels.
Können wir direkt mal tiefer reingehen. Christian, ich starte bei dir.
Ja, es gab generell viele Szenen, die man hätte nennen können.
Viele Tore, viele Szenen.
In so einem Spiel sicherlich entscheidend, unter anderem auch der Elfmeter vor dem zum 0:1. Und jetzt ist so ein kleiner Nebeneffekt, dass Koska ausgerutscht ist und dann nicht mehr so eingreifen konnte. Aber Ruben Reisig verliert ja schon im Mittelfeld den Zweikampf und ist dann auch in einem Tempo dahinterher, wo man auch gesehen hat, dass er einer der vielen Spieler ist, dem es komplett am Tempo fehlt im Zentrum. Und dann so ein unnötiges Foul und es reiht sich ein, ist ja ein ganzes Thema, ganze Saison schon so ein Thema. 14. Elfmeter, den RW verursacht hat. Also es gibt wirklich, es gibt Zahlen, die sind so Wahnsinn, dass RW trotzdem noch oben mitspielt mit diesen 64 Gegentoren. 14 verursachte Elfmeter, von denen nur gegen Hansa Rostock einer gehalten wurde. Und das war dann ja der Anfang des Übels, der dann zu dem 1:6 führte. Und ist einfach so über die ganze Saison ein typisches Thema, was RWE am Ende vielleicht auch den Aufstieg kosten würde.
Wie also sehr fehlt da gerade dann Klaus Jasula, wenn du schon Reisig ansprichst?
Also er fehlt natürlich als Leader. Er war jetzt in den letzten
Wochen, wenn er auch nicht der Schnellste.
Genau, er war jetzt auch nicht, ist auch nicht der Allerschnellste. Er hätte vielleicht ein bisschen anders zugepackt. Er hatte so ein ähnliches Thema beim 4:3 von Cottbus, wo er dann ja auch nicht hinterherkam bei Cigerzi, vor seinem Traumtor. Aber es ist trotzdem schon was anderes, ob Jasula auf dem Platz steht, vor allem in so einer Situation, wo es im Moment nicht läuft. Als Ruben Reisig, dann kann man ihm jetzt gar nicht so vorwerfen, weil Jasula bringt einfach diese Grundautorität auf dem Platz mit, die er vielleicht noch nicht so ausstrahlt oder generell nicht so ausstrahlt. Und da hat er natürlich sehr gefehlt in dem Moment.
Für mich ganz entscheidend war nicht, dass Jasula gefehlt, natürlich ist er auch ein wichtiger Mann aufgrund seiner Präsenz und seiner Erfahrung, aber für mich war ganz entscheidend in diesem Spiel, dass Francis Bubéry nicht dabei war. Mhm. So diese Befürchtung hatte ich so ein bisschen auch vor dem Spiel, wie will eigentlich RWE mit dieser Mannschaft gegen das Stuttgarter Tempo ankommen? Und da ist natürlich Francis Bubéry einer, der da mithalten kann, da wäre auch dieses erste Tor nicht passiert, der rutscht dann da nicht aus, das ist ja auch nicht immer Pech, wenn man da ausrutscht, sondern das sind koordinative Probleme, also Reus Alonso ist zuvor auch ausgerutscht, da habe ich mich wirklich gefragt, was sie den Abend vorher gemacht haben. Also Wahnsinn. Also sowas darf ja einfach dann nicht passieren. Das ist dann auch kein Pech mehr oder so. Und Francis Bubéry, ich meine, Yannick Hofmann war der Einzige, der wirklich mithalten konnte in Sachen Tempo. Na, du hast ja dann eine relativ langsame Innenverteidigung, das ist bekannt. So, Koska ist solide schnell, war aber auch nicht auf der Höhe, wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Und dann hast du nur noch Hofmann, der ständig im Zickzack laufen musste. Der musste immer wieder nach innen laufen, um da Löcher zu stopfen. Und das ist natürlich auch nicht einfach für den. Und auf der anderen Seite war eben Bubéry nicht da, davor hast du dann eben Reisig und Müsel, das sind ja auch keine Sprinter, also dieses Tempodefizit, das wurde so gnadenlos aufgedeckt vom VfB Stuttgart und die haben ja nichts anderes gemacht, die haben ja Rot-Weiß wirklich die Initiative überlassen, die haben die spielen lassen und haben einfach nur auf die Fehler um die Umschalter gewartet und 5 von 6 Toren sind durch Umschaltmomente des VfB Stuttgart gefallen.
Ja.
Und das wird bei Ferl ähnlich sein.
Die glaube ich nicht, die spielen ein bisschen anders. Die spielen Ferl spielt Fußball, die haben Tempo, aber die spielen ja schon Fußball. Und in dem Fall hätte man vielleicht auch darüber diskutieren können, gehst du da vielleicht auf Dreierkette, gehst du das Spiel anders an, aber Fakt ist, dass Rot-Weiß Essen so gnadenlos untergegangen ist.
Wenn wir schon bei Bubéry sind, wie sind da so die Aussichten im Hinblick auf die letzten beiden Spiele?
Nicht gut, wie ich gehört habe. Möglicherweise macht er in dieser Saison gar kein Spiel mehr. Mhm. Offenbar hat er die Muskulatur im Spiel gegen Saarbrücken so belastet, dass da auch wohl Sehnen irgendwie angegriffen wurden und was man so hört, sieht es überhaupt nicht gut an. Der Verein möchte da jetzt nicht so richtig mit der Sprache rausrücken. Klar, man will vielleicht auch nicht alles verraten für die kommenden Gegner, aber was wir so gehört haben, ist, dass er möglicherweise kein Spiel mehr macht und das ist, wie ich finde, echt ein extremer Ausfall.
Ja, absolut.
Stell dir vor, du wachst auf, du bist 80, du fühlst dich wie 55. Keine Schmerzen, die dich ausbremsen, kein Körper, der sich schwer anfühlt, sondern Energie, Klarheit, Lebensfreude. Klingt unrealistisch?
Das ist es nicht, denn die Wissenschaft hat begonnen, Alter neu zu verstehen. Nicht als Schicksal, sondern als Prozess. Und Prozesse kann man beeinflussen. Schlaf, Ernährung, Bewegung und Stress. Aber auch Gene, Epigenetik und Biomarker. Sie alle beeinflussen unser Leben.
Die Frage ist nun, inwieweit können wir sie beeinflussen?
Genau darum geht es in Länger Leben, der Podcast über die eine entscheidende Frage. Wie können wir so gesund wie möglich leben und das so lange wie möglich? Nicht irgendwann, sondern jetzt.
Ich bin Natalia Fischer, Gesundheitsjournalistin bei der Funke Zentralredaktion und neugierig auf das, was Felix alles zu dem Thema weiß.
Und ich bin Dr. Felix Bertram, Arzt und Longevity-Experte. Denn die Wahrheit ist, viele Menschen leben nicht wirklich bis zum Ende ihres Lebens, sie überstehen es. Und das muss nicht sein.
Länger leben, der Podcast über Longevity und echte Gesundheit. Ab jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Welche Szene hast du dir rausgesucht?
Ich gebe Christian recht, man hätte sich da einige raussuchen können. Das waren ja unfassbare Fehler, die Rot-Weiß, das muss man auch mal sagen. Also man hat ja den Gegner wirklich eingeladen zum Tore schießen. So auch beim 3:0, das wäre jetzt meine Szene, weil ich finde, danach ist alles zusammengebrochen, ja, auf RWE-Seite. Also
ein bisschen der Startschuss des Debakels.
Dann war vorbei, dann ging das Debakel los, dann wurde der Support eingestellt. Wieder über die schwache Essener linker Seite, dann hat Nils Kaiser einen Fehler gemacht, hat dann gegrätscht, statt durchzulaufen. Natürlich auch undankbar für so einen Jungen, der kaum spielt das ganze Jahr und dann kommt er zur Halbzeit rein, aber da hat man einfach dann auch irgendwie Qualitätsmängel dann festgestellt. Der Ball kommt dann wieder reingespielt, wieder macht Arevalo eiskalt das Ding rein und dann war das 3-0 und dann war das Ding auch durch. So, wenn man vielleicht nochmal 2-1 macht kurz nach der Halbzeit, dann ist da vielleicht noch was drin, aber dann stellst du um auf 4-4-2, spielst überwiegend Mann gegen Mann gegen so schnelle Stuttgarter. Und liegst dann 0-3 hinten, dann ist es dann eine sehr, sehr undankbare Aufgabe. Dann wird der Support eingestellt, dann war die Stimmung natürlich mies, aber trotzdem darfst du dich dann so nicht abschlachten lassen. Das geht einfach nicht.
Absolut, ja.
Aber mal anlehnt an deine Szene des Spiels, muss man sich jetzt mal tatsächlich überlegen, was seit der 70. Minute gegen Cottbus passiert ist.
Ja.
Wie viele Gegentore kassiert hat, wie das Gesicht der Mannschaft sich gewandelt hat, wo man das Gefühl hatte, nach 7 Siegen in Serie hat sich eine Mannschaft gefunden, die mit individueller Qualität auf Rückschläge reagieren kann, die als Ganzes funktioniert, die nicht am Anfang überzeugt hat unbedingt bei diesen 7 Siegen, aber die eine gewisse Stabilität mitgebracht hat, wo man am Ende dachte, es ist nur die Frage, wann wirklich aufgestiegen wird. Und in diesen 200 Minuten hat sich alles gewandelt. Die Mannschaft hat komplett die Fähigkeit verloren, zurückzukommen. Die sind 20 Minuten in Cottbus an die Wand gespielt worden. Saarbrücken waren auch viele Phasen, wo man das Gefühl hatte, der Kopf ist auf einmal dabei und es ist eine Unsicherheit. Und jetzt in Stuttgart war es einfach spätestens nach dem 0-3 auch so, dass gar nichts mehr ging. Und man hatte nicht das Gefühl, die Mannschaft wehrt sich, sie kann noch mal wiederkommen. Diese individuelle Qualität, jetzt hatte man auch mal 3-4 Verletzte. Das heißt, man hat auch mal gesehen, so stark ist die zweite Reihe gar nicht. Das hat einfach vorher nur so funktioniert, weil der Kader fast vollständig da war. Und das alles zu erkennen, das war einfach nicht vorherzusagen. Also das vorherzusehen, dass die Mannschaft so in sich zusammenbricht, in so kurzer Zeit. Also es ist erschreckend zu erkennen und macht auch wenig Mut, dass man jetzt in der Rolle des Jägers nochmal richtig Druck ausüben kann.
Ja, lass uns gerne mal über die, ja, ich glaube, das liegt auf der Hand, über die Defensive sprechen. Christian, du hast schon gesagt, diese unfassbar vielen Gegentore, mit Abstand da die meisten von allen Mannschaften, die da oben mitmischen. Dementsprechend Torverhältnis auch komplett im Eimer, könnte ja auch noch wichtig werden. Tobias Kraulich wurde eingewechselt.
Oh ja.
Ganz spät.
Ich glaube, das hätte er sich gerne erspart. Also das wurde in der 88. Minute bei 0:6 eingewechselt. Ich will jetzt da Uwe Koschner keine böse Absicht unterstellen, aber es sah schon sehr, sehr unglücklich aus und ist auch beim Spieler nicht gut angekommen, was ich so gehört habe aus dem Umfeld. Ja, geht einfach nicht. Also das ist immerhin, darf man nicht vergessen, es ist ein Führungsspieler. Der ist zwar seit Wochen kein Stammspieler mehr, aber ist noch im Mannschaftsrat, ist sehr wichtig in der Kabine, ist eine Persönlichkeit und den wechselst du nicht bei 0:6 ein. Dann bringe ich lieber Fadi Vasic rein, der U19-Spieler, der dabei war, der hätte jetzt auch nichts mehr falsch gemacht bei dem Spielstand. Und natürlich wird sich jetzt auch Tobias Kraulich denken, ja, was habe ich verbrochen, warum spiele ich nicht, wenn er die Leistung seiner Kollegen sieht. Rios Alonso und Schulz, wir fangen bei der Innenverteidigung an. Wir haben sie hier gelobt, während der Siegesserie, muss man ja auch sagen, da hatte sich Rot-Weiß wirklich stabilisiert. In 7 Spielen gab es 7 Gegentore, nur 2 aus dem Spiel heraus. Da haben auch Rios Alonso und Schulz, wie ich finde, einen ordentlichen bis guten Job gemacht und das natürlich jetzt nicht mehr. Also dieses Argument hat Uwe Koschner jetzt nicht mehr. Beide haben desolat gespielt. Schulz haben wir, glaube ich, eine Note 6 gegeben in der Einzel-.
Die man auch echt selten verteilt, muss man
also
auch sagen.
Also der war auch wirklich fertig. Das hat man gesehen nach dem Spiel. Der wusste ja ganz genau, was er da fabriziert hatte. Dann noch dieser Katastrophenfehler zum 0:4. Er hat einen rabenschwarzen Tag erwischt. Auch mit Ball war er unsicher. Und ja, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn es schon defensiv nicht läuft, warum bringst du nicht den Mann rein, der einfach der Beste im Spielaufbau ist, mit Abstand der Beste. Wenn du schon Ballbesitz, Fußball spielst in Stuttgart, dann doch mit dem Besten von hinten raus, dann mit Tobias Kraulich. Und Fakt ist, auch Rios Alonso unterirdisch, absolut desolat, was der für eine Fehlerquote hat. Ne? Also ich halte ihn wirklich für einen guten Innenverteidiger, der hat wirklich was drauf. So, ne? Der kann jeden Stürmertypen verteidigen, aber was der momentan an Fehlern provoziert, ist wirklich also unfassbar. Das ist
ja
kein Drittliga-Niveau mehr.
Koschin hat auch mal ihn so ein bisschen angesprochen hat auf seinen Fehler und quasi schon so ein bisschen unter Vorbehalt nur gespielt hat, weil er auch jetzt was liefern musste, was er nicht gemacht hat. Und jetzt ist natürlich, kann man nicht sagen, man kassiert Tore ohne Ende, ist nicht immer nur die Innenverteidigung schuld. Ne? Ist auch so ein Gesamtgebilde. Man verteidigt
ja, da geht's
man
ja, nur los,
ja gemeinsam, ne? Ja, aber ja. Man hat halt wenig Argumente als Trainer, wenn man so viel Gegentore kassiert und dann auch deine Innenverteidiger jetzt reihenweise patzen, dass du dann Kraulich nicht wirklich mal bringst. Der hat jetzt auch keine überirdische Saison gespielt, aber war zuletzt schon stabil, wenn er dabei war, wenn er mal ran durfte. Und aus meiner Sicht müsste er auch jetzt wieder reinkommen.
Ich würde auch ehrlicherweise Hünning jetzt reinbringen. Ich würde einmal komplett.
Das wäre meine Frage.
Einmal komplett nicht,
also
aufräumen.
Irgendwas muss man ja ändern.
Du musst ja nach dem 1-6 musst du grundlegende Änderungen vornehmen. Ich würde beide Innenverteidiger am Samstag auf die Bank setzen. Alle beide. So, die haben es nicht verdient, nochmal zu spielen nach diesem Spiel. Das ist einfach so. Das müssen sie auch professionell hinnehmen. Und warum nicht Hünning und Kraul? Ich meine, die haben beide eine Fluppe gezogen nach dem Spiel. Das ist ja klar. So, und die haben ja bisher immer ordentlich gespielt. Und nochmal schlechter als das können, geht ja gar nicht. So, und deswegen würde ich da, um einfach mal einen Impuls zu setzen, noch was ganz Neues machen. Alles andere ist natürlich immer abhängig von der Verfügbarkeit. Bubery wird weiter ausfallen. Da muss man sich jetzt hinten links was einfallen lassen. Vielleicht Brumme noch mal zurückziehen, der momentan natürlich auch nicht gut ist. Sind ja auch so Faktoren.
Ja, du hast so viele Faktoren. Du hast das Problem, Abiyama ist immer noch nicht sicher, ob er spielen kann. Fehlt
ist
auch
fraglich,
aktuell noch verletzt. Gersula eher nicht, wenn er nicht, wie du hast es mal so in diesem positiven Wahnsinn verkörpert wirklich und trotz
ich kann es mir nicht vorstellen, so wie der da durch also, die Katakomben geständert ist.
So, dann hast du Obus, der die nächste Chance versäbelt hat. Das heißt, du hast so viele Positionen, gerade Fragezeichen, plus 2, 3, 4 Ausfälle. Safi, der zuletzt es ordentlich gemacht hat, aber ich glaube, am Ende der Saison wird er seine peinliche Schwalbe in Erinnerung bleiben, durch die er sich jetzt die gelbe Karte eingehandelt hat. Also du hast so viele Fragezeichen auf verschiedenen Positionen, dass du sowieso was machen musst, weil sonst hebelt er dieses Grundgesetz aus, dass auch mal irgendwann Leistung zählt. Nach 3 Spielen, du musst ja auch Cottbus die letzten 20 Minuten sehen, Saarbrücken, was nicht so gut war und jetzt das Spiel. Ich wäre auch bei dir. Ich würde die komplette Innenverteidigung austauschen und dann auch auf anderen Positionen rotieren, wie der Kader es zulässt, weil so breit ist er, wie wir gesehen haben, nicht, als dass man da manchmal dann eben auch Spieler hat, die, wo du weißt, sie verkörpern dieses Niveau nicht, was du brauchst.
Schneider hat ja auch angedeutet, ich habe ihn ja auch gefragt, und er sagte in einem Spiel, ich kann jetzt nur noch auf Spieler setzen, die dem Druck gewachsen sind. So, und man hat einfach gemerkt, dass einige Spieler an diesem Druck wirklich zerbrochen sind in diesem Spiel.
Auch das ist krass, das hätten wir doch vor 3 Wochen niemals gedacht. Nicht. Wir haben gedacht, da steht eine erfahrene Mannschaft auf dem Platz, die diesem Druck standhält und mitgetragen vom Publikum. Ich bin fassungslos, dass das wirklich auch
ist
so
es,
sich
aber
umgekehrt hat.
Dieses eine, also diese, sagen wir, 20 Minuten gegen Cottbus, die einem so sämtliches Selbstbewusstsein dann auch nehmen, also es reißt das so ein Loch da rein?
Das kann natürlich
man
sein.
Wundert sich ja.
Ich finde aber, mein Schlüsselspiel ist eher Saarbrücken. Mhm. Also ich finde, du kannst in Cottbus verlieren. So, weil da sind nämlich auch viele Sachen zusammengekommen.
Ne?
Schiedsrichterentscheidung. Ja. Ne, hat der Verein zu Recht auch angesprochen. Ne? Ich meine, macht Wollitz jede Woche und warum soll Rot-Weiß nicht auch mal was dazu sagen? So, wenn es gut läuft, dann bekommt Rot-Weiß Essen, dann ist Rot-Weiß Essen ab der 13. Minute, hat einen Elfmeter und spielt in Überzahl weiter. So, und da waren ein paar Sachen dabei. Dann hast du einen überragenden Tolcaci Gerci. Also du kannst da schon mal verlieren. Du kannst auch in Stuttgart verlieren mit einem Jeremy Arevalo vorne drin. Nur ich finde, du hast es gegen Saarbrücken vollkommen vergeigt. So, und ich hatte Koschner bei der Pressekonferenz gefragt auf das Thema Passivität nach dem 1-0. Er hat es ja abgestritten, sagte, nee, wir haben nicht passiv, eher im Gegenteil, wir wollten teilweise zu viel. Das kann er mir nicht erzählen. Also Rot-Weiß Essen hat komplett den Fuß vom Gaspedal genommen und ich finde, da hat man es verpasst. Man muss die Saarbrücker Mannschaft zu Hause schlagen in so einer Situation und mit diesen 3 Punkten wärst du jetzt Zweiter.
Ja.
So, und da hat man es, wie ich finde, vergeigt. Und man muss, glaube ich, jedes Spiel so ein bisschen gesondert betrachten und in Stuttgart natürlich einfach komplett alles gefehlt.
Ja, lass noch kurz, also wir haben jetzt Defensive haben wir einmal komplett auseinandergenommen, aber Christian, du hast zu Recht gesagt, es ist natürlich nicht allein die Innenverteidigung schuld, auch offensiv lief gar nichts. Das ist zweimal schon der Name Marvin Owus gefallen, über den wir schon oft gesprochen haben, aber man muss auch leider sagen, jetzt hat er da wieder die Chance bekommen in Stuttgart.
Er musste seine Chance bekommen, weil eben Safi und Abiyama 2 ausgefallen sind.
Ja, aber er hat sie bekommen.
Er hat sie einfach wieder
und auch
vergeigt.
Er hat, glaube ich, die Note 6 bekommen, ne? Oder 5, 6, irgendwie.
Wir haben es so oft besprochen, dieses Thema, ne? Wir haben ihn von Anfang an gelobt. Wir haben gesagt, das ist der Königstransfer, der RWE vielleicht nicht im Alleingang, aber essentiell helfen kann, in die zweite Liga zu schießen. Und es kam einfach nichts. Es kamen mal gute Einwechslungen, es kamen mal gute Ansätze, dann ein Tor vor kurzem geschossen, wo man sagt, alles klar, jetzt vielleicht. Aber immer, wenn man das Gefühl hatte, vielleicht kommt jetzt was nach einem Ansatz, kam gar nichts. Also es ist wirklich, es ist so brutal enttäuschend. es gab so viele Hoffnungen vor der Saison, was diesen Transfer angeht, auch mit Blick auf die Leistungen, die er im ersten Intermezzo hier in Essen gezeigt hat. Und es ist tatsächlich so, dass er wie zwei, drei andere Königstransfers einfach komplett floppte. Mause, Bazzoli, Schmidt im Winter, jetzt Obus selber. Also so viele Top-Transfers, wo man gedacht hätte, das können Unterschiedsspieler sein, die nicht gezündet haben. Und Obus reiht sich ganz, ganz vorne ein.
Für mich ist Obus die größte Enttäuschung der Saison. Denn an diesen, wie Christian schon gesagt hat, an diesen Transfer hatte man ja ganz andere Erwartungen. So, das war der Königstransfer. Tag danach waren 1500 Leute beim Training, als Obus verpflichtet wurde. Man hatte ganz andere Erwartungen gehabt. Und Fakt ist, ich verstehe bis heute nicht, warum Trainer Uwe Koschner diesem Transfer zugestimmt hat. Denn offenbar setzt er nicht auf diesen Spielertypen. Fakt ist, es kann mit Obus und RWE nicht mehr weitergehen. Also im Sommer muss eine Trennung her, es geht einfach nicht. Es sei denn, man wechselt den Trainer und findet jemanden, der wie Dabrowski auf was ganz anderes setzt. Aber ja gut, natürlich muss ich in erster Linie Marvin Obus hinterfragen. Er hat die Chance gehabt und ich finde so bei ihm immer ganz eklatant dieses Thema Körpersprache. So wie der über den Platz geht, der kann ja Fußball spielen, Junge. Der hat ja wirklich was drauf und ich sehe ihm auch im Training auch häufig gerne zu, aber er hat einfach nichts gebracht. Es gibt keine Ausreden. Er kann es nicht auf den Trainer schieben. Er hat genug Chancen gehabt. Und er ist genau wie viele andere auch untergegangen an diesem Tag. Man sollte sich jetzt nicht nur auf Obus, finde ich, beschränken. Natürlich haben auch andere ihre Leistung nicht gezeigt. Aber ich meine, Mitsuta spielt auch nicht gut. Aber der wirkt einfach ganz anders. So, der gibt immer Vollgas. Lukas Brumme, klar, müssen wir über den auch reden. Als Rot-Weiß 7 Spiele in Folge gewonnen hat, war der halt herausragend gut. Und jetzt kommt da eben nicht mehr viel.
Aber dass ein Brumme mal auch einen schlechten Tag erwischt,
das kann das passieren. Stimmt.
Aber Obus, er war ja auch vorher gesperrt. So, in Cottbus hat er nicht gespielt. Da kann er auch, ne, da war er nicht dabei. Obus hat davor die Woche gegen Saarbrücken nach seiner Einwechslung Akzente gesetzt. Er war auf einmal da und eine Woche später ist alles wieder weg.
Ja, aber das ist dann vielleicht auch so eine Druckfrage. Ich glaube, wenn du dann reinkommst, ist nochmal was anderes. Du liegst hinten, du kannst nochmal was bewirken.
Aber es ist ja egal, warum. Ob's das eine, ob der Trainer steht nicht auf dich und dadurch hat er nicht genug Selbstvertrauen. Ob es eine Kopfsache ist, ist egal, was es ist. Aber es war immer irgendwas, was...
Ja, auch er wird zu diesen Spielern zählen, die dem Druck offenbar nicht gewachsen sind. Und aus dem Grund kannst du ihn nicht mehr bringen in den letzten beiden Spielen.
Das wird dem wird unter anderem ihn wird Koschner ja gemeint haben.
Ja, der wird damit gemeint haben. Er hat ihn in der Halbzeit ausgewechselt. Koschner wechselt nicht häufig oder man wechselt generell nicht häufig in der Halbzeit. Ja. Das machst du ja nur, wenn wirklich katastrophal gelaufen ist. So, und da bringst du Libano Wusu rein. Der hat noch ein bisschen Schwung gebracht in der zweiten Halbzeit.
Aber da du musst ein Zeichen setzen. Überlegst, Safi kann jetzt wiederkommen, der wird dann für Obus wahrscheinlich spielen.
Ja.
Dann, wenn Abiyama ausfällt, und Owusu war nach dem Duisburg-Spiel komplett unten durch. Der war auch kein Thema mehr. Dass jetzt, wenn dir einer gesagt hätte vor ein paar Wochen, dass Owusu am Ende vielleicht nochmal Einsatzzeit kriegt oder sogar ein Tor vorbereitet, dann hättest du gedacht, oh mein Gott, was passiert alles, bis es so weit kommt?
Ja.
Und jetzt hast du zwei Spiele noch, musst die gewinnen und irgendwie auf die anderen hoffen.
Ja, aber das ist doch jetzt Trainersache. Du musst doch jetzt wirklich herausfinden, auf welche Spieler kann ich jetzt noch setzen. Das ist scheißegal, wie die Reaktionen ausfallen. Du kannst jetzt nur noch Spieler spielen lassen, die sich den Arsch aufreißen, die jetzt wirklich alles für den Verein tun. Und wenn du einen Obus nach Hause schickst, das ist völlig scheißegal jetzt in so einer Situation. Du musst jetzt ganz genau als Trainer wissen, wem kann ich jetzt vertrauen, für wen ist dieses Trikot nicht schwer genug, wer kann da jetzt gegenhalten? So, und dann ist egal, ob du einen Owusu setzt oder ob du einen aus der U19 holst, du musst jetzt wirklich durchgreifen. So, und wie er es macht, weiß ich nicht, das liegt jetzt am Trainer. Sprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch drüber.
Ja, ich
Top-Thema der
Woche. Drück erstmal eben schnell auf den Knopf, denn natürlich ist das Thema, worüber wir sprechen, der ja große Traum der zweiten Liga, der jetzt dann doch zu platzen droht. Zumindest hat die Ausgangslage für RWE sich deutlich verändert. Man hatte vorher alles in der Hand, lange auf Platz 2. Jetzt ist man der Verfolger und das Torverhältnis, habe ich eben gesagt, ist hinüber. Man muss jetzt auch auf die anderen hoffen.
Man muss ganz klar sagen, RWE droht alles zu verspielen.
Absolut.
Es geht nicht nur darum, dass du sagst, der direkte Aufstieg wird verspielt. Platz 3 steht in Frage.
Platz 4
steht in Frage, dann hättest du auch den DFB-Pokal weg, nachdem du schon im Niederrhein-Pokal gegen RWO vergeigt hast. Alles steht aktuell in Frage. Verlierst du gegen Verl am Wochenende, ist Verl auch vorbei. Torverhältnis ist auch da deutlich besser als bei RWE. Und das werden jetzt echt entscheidende Tage. Und jetzt muss auch der Trainer zeigen, dass er verstanden hat, wie er auf so eine Situation reagiert. Wem kann er vertrauen? Zieht er die richtigen Schlüsse? Weil es geht auch um seine Zukunft. Ne? Also
meine Frage wäre jetzt erstmal, macht man denn mit dem Trainer weiter? Weil natürlich sind die Reaktionen oder, also wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, dass nicht alle Fans ohnehin immer zufrieden waren mit Koschner. Aber natürlich ist der Impuls nach so einer Niederlage auch, wir brauchen jetzt nochmal irgendwie frischen Wind für die letzten zwei Spiele. Daher meine Frage, geht man überhaupt mit Uwe Koschnert in die letzten beiden Spiele?
Also grundsätzlich ist es legitim, dass man sich zumindest diese Frage stellt. Setzen wir noch einen neuen Impuls? Ist ja völlig normal. Hat man 2022 beim Aufstieg aufgemacht. Nur, da kommt schon mal der erste Punkt, der dann gegen so eine Aktion spricht. Damals hatte man Vincent Wagner in der Hinterhand. Mhm. Also den, wenn jetzt Vincent Wagner noch im Verein wäre, also den würde ich gegen jeden Trainer in der zweiten und dritten Liga austauschen. Der wird jetzt mit Elversberg möglicherweise in die Bundesliga aufsteigen. Ist immer eine Sache der Alternativen. Was machst du jetzt intern? Sehe ich da keine Lösung? Paul Freier sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht so als ersten Mann an und in der U19 nicht. Es gibt da keine Interimslösung. So, natürlich wird man sich mit dem Gedanken beschäftigen. Es wird keiner sagen bei Rot-Weiß. Aber Fakt ist, um die Frage nochmal zu beantworten, Trainer Uwe Koschnert wird auf jeden Fall Samstag an der Seitenlinie stehen. Es wird keinen Trainerwechsel geben. Wie das in Zukunft aussehen wird, das weiß ich nicht. Das muss man sehen. Das wird sicherlich auch von den letzten beiden Spielen abhängen. Denn du musst ja diese Saison irgendwie zu einem guten Abschluss bringen. Klar ist natürlich, muss der Trainer sich auch einiges ankreiden lassen. So, nochmal, in Cottbus kann man verlieren, aber ich finde, Saarbrücken kann man schon fast sagen, dass er ein bisschen vercoacht hat in der ersten Halbzeit. Wenn du da drauf bleibst, dann gewinnst du dieses Spiel ganz klar. In Stuttgart, ja gut, klar, wenn du 6-1 verlierst, dann haben alle irgendwie eine gewisse Teilschuld, auch der Trainer. Wobei ich sage, mit der Truppe, mit dem geringen Tempo, kannst du da eigentlich gar nicht gewinnen. Also es ist wirklich schwierig gewesen, trotzdem darfst du nicht 6-1 verlieren. Hätte spätestens nach dem 3-0 da sagen müssen, komm, wir betreiben jetzt Schadensbegrenzung, wir nehmen Jansen raus, noch einen Verteidiger hinten rein, Dreierkette, fertig, aus. Und dann verlierst du 3-0 und eben nicht 6-1. Das hat natürlich auch eine fatale Außenwirkung. Mein Rot-Weiß Essen hat sich ja zum Gespött der ganzen Liga gemacht. Also das ist, so kannst du nicht verlieren. Das war eine sportliche Bankrotterklärung. Natürlich muss der Trainer sich jetzt ankreiden lassen. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat das verdient, noch in den letzten beiden Spielen auf der Bank zu sitzen. Uwe Koschnert hat trotzdem noch eine sehr, sehr gute Bilanz als RWE-Trainer, das dürfen wir nicht vergessen. 113 Punkte hat er geholt. Die Mannschaft spielt trotz aller Kaderdefizite, die wir angesprochen haben, immer noch oben mit. Aber es liegt jetzt natürlich an ihm.
Es ist natürlich auch noch alles möglich, muss man ja auch
sagen. Es ist noch alles möglich.
Aber ich wollte gerade sagen, es ist alles möglich, aber normalerweise rechnest du jetzt so zwei Spieltage vor Schluss, wenn man anders an dieser Ausgangssituation herangekommen wäre, würde man rechnen, boah, die müssen noch das verlieren, die müssen noch das verlieren. Ja. Wir haben aber, warum auch immer, eine breite Brust, hauen Verl weg, hauen danach Ulm weg und dann schauen wir mal. Aber das Problem fängt ja schon an, dass im Moment gar keiner sich vorstellen kann, dass RWE diese 6 Punkte holt, so wie die Situation aktuell ist. Da, abgesehen davon, dass für Platz 2 Duisburg und Cottbus beide noch ein Spiel verlieren müssen von den beiden. Und speziell Duisburg hat jetzt nicht das schwierigste Restprogramm mit Auswärts Aue und Viktoria Köln zu Hause. Deshalb.
Und die haben ein Ausrufezeichen gesetzt.
Die haben ein Ausrufezeichen gesetzt. Und das mit einer Aufstellung, muss man auch mal sagen, wo mit Susek, Simala, Lobinger war gesperrt. Also da haben wirklich Leute, die in den ersten Wochen erste Elf waren, jetzt auf der Bank gesessen oder gar nicht gespielt. Also die haben ganz andere Ausgangssituationen als RWE gerade. Und deshalb fehlt einfach die Fantasie, wie das noch klappen soll, auch mit Platz 3. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich befürchte sogar, dass das aus, wenn das Spiel so wackelig beginnt gegen Verl, dass das wirklich eine ganz komplizierte Kiste wird. Dass man weiß auch nicht, wie die Fans dann irgendwann reagieren, wenn jetzt ein viertes Spiel in Folge in die Buchse geht. Aber alles, was vor 2 Wochen noch positiv war, hat sich so schnell gedreht, wo keiner Mensch gerechnet hätte. Und wir beide haben auch fest davon überzeugt, dass der Aufstieg gelingt. Ne? Also das hat wirklich keiner vorhergesehen. Und
muss man nur zurückskippen hier, ne, bei YouTube. Ne? RWE ist zweitligareif, aber ist doch klar, wenn du 7 Siege in Folge gewinnst, die Mannschaft wirkte so gefestigt und jetzt fällst du dann so auseinander. Das ist absoluter Wahnsinn, was da passiert ist in den letzten Wochen. Und ja, klar, natürlich muss sich auch der Trainer das ankreiden lassen, aber er hat jetzt nochmal die Chance. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du gewinnst jetzt die nächsten beiden Spiele und schließt die Saison mit 70 Punkten ab und auch wenn es dann nicht klappen sollte mit dem Aufstieg, kannst du, finde ich, immer noch von einer ordentlichen Saison sprechen, wenn du 70 Punkte holst. In der letzten Saison wärst du fast abgestiegen, bist dann letztlich durch eine gute Runde Achter geworden. Aber das muss er jetzt auf jeden Fall machen. Er muss jetzt irgendwie die Trendwende schaffen. Du kannst jetzt nicht nochmal Samstag gegen Verl verlieren. So was machen dann bitte schön die 4.100 Leute, die sich Tickets gekauft haben, möglicherweise mit Hotel für das letzte Spiel in Ulm. So, das ist ja Wahnsinn. Das kannst du den Fans nicht antun. Also du willst jetzt eine ausverkaufte Hafenstraße haben.
Letztes Heimspiel auch.
Man hat letztes Heimspiel. Man hat sich noch den Gästestehblock gesichert. So, alle kommen in Rot. Da wird eine tolle Stimmung herrschen. RWE wird mit einem Sondertrikot spielen. So, und da hat einfach die Mannschaft die Verantwortung auch der ganzen Stadt, den Fans gegenüber, eine vernünftige Leistung zu bringen. Und ja, es wird auf die ersten 20 Minuten ankommen. Wenn du da 0-1 oder 0-2 hinten liegst, dann ja, wird's richtig übel, glaube ich.
Wie kriegt man denn aber also jetzt nicht nur dieses Debakel in Stuttgart, sondern allgemein diese Formdelle, die da gerade drin ist. Ich meine, bis Februar hat RWE, glaube ich, 3 Spiele verloren, ja, und dann geht ihnen komplett die Luft aus. Wie kriegt man das jetzt im Endspurt, wo es echt extrem drauf ankommt, aus dem Kopf? Setzt man da die Woche nochmal neue Impulse? Macht man mal was völlig anderes? Was sind da vielleicht also, so Stellschrauben,
an zunächst denen man einmal, gehen kann? Es ist keine Sache des Willens. Da muss ich auf jeden Fall unbedingt, ja, auf was eingehen, weil ich so viele Kommentare immer lese. Ja, die dürfen ja gar nicht aufsteigen. Die wollen gar nicht aufsteigen. Das ist eine Vorgabe von oben. Wenn Leute sowas schreiben, kriege ich ja grundsätzlich Aggressionen bei. Dann sollen sie sich nur mal das Video von Kaito Mitsuta angucken nach dem Spiel in Stuttgart, wie er da auf dem Rasen gesessen hat, oberkörperfrei und geweint hat und vom Physiotherapeuten getröstet wurde. Ich habe in alle Gesichter geschaut, die wollen alle aufsteigen, von Marc-Nikolai Pfeiffer bis zum letzten Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle. Der ganze Verein will hoch. Das ist ja nicht der SC Verl oder irgendein Dorfclub, der, was weiß ich, nicht die Ambition hat, in der zweiten Bundesliga zu spielen. Es ist das ganz klar erklärte Ziel, in die zweite Liga aufzusteigen. Da geht es um viel Geld, da geht es um Karrieren, da geht es um Verträge. Die wollen alle hoch. Also es ist keine Sache des Willens, sondern es sind verschiedene Faktoren dabei, über die wir gesprochen haben. Und Fakt ist, du musst jetzt irgendwas machen. Weiß ich nicht. Also vielleicht Kurztrainingslager, irgendwelche Maßnahmen kann man vielleicht ergreifen, um nochmal sich voll auf diese letzte Aufgabe zu fokussieren. Man hat jetzt 2 Tage frei gehabt, die Spieler, also Sonntag und Montag, Dienstag geht jetzt wieder los. Und nochmal, der Trainer muss die Schlüsse ziehen, der Trainer muss was ändern, der muss was umstellen und er muss ganz klar die Spieler finden, die auch unbedingt jetzt wollen und können.
Ja. Und auch das, was Martin gesagt hat natürlich, ne? Also ich glaube schon, dass es das schon mal gegeben hat, dass Mannschaften so im Finale gedacht haben, vielleicht etwas kleiner geartet als Rot-Weiß Essen, wenn wir jetzt aufsteigen, dann steht unsere eigene Zukunft auf dem Spiel. Aber du hast bei RWE einfach aktuell so viele Spieler, auch in der ersten Elf, die auch in der nächsten Saison dabei wären.
Verlängern sich die Verträge automatisch.
Ramin Safi der war jetzt gestern Schulz, nicht dabei, aber ja? Ramin Safi zum Beispiel, der Vertrag ist weg, wenn die nicht aufsteigen. Ne, der muss auch mal ganz neu schauen. Der Vertrag verlängert sich ja nur im Fall des Zweitliga-Aufstiegs bei RWE. Dass das wirklich kein Thema ist und das sollen die es so äußern und auch in den sozialen Netzwerken äußern, können sie knicken. Ist nicht der Fall.
Ja. So, als letzte Frage, wir haben schon eine halbe Stunde, aber die Situation gibt.
Kann man auch schon mal reden nach dem 1-6, ne?
Die gibt viel her. Lass uns noch ganz kurz, ein paar Punkte habt ihr schon angesprochen, über das Personal sprechen dann gegen Verl, die ja auch eine sehr spielstarke Mannschaft sind, oft schon gelobt. Wie geht man es da an? Christian, du hast schon gesagt, Safi rückt dann wahrscheinlich wieder rein. Obus,
also ich
kann man sich kaum vorstellen, dass er nochmal in der Startelf steht.
Also auch wenn Koska gelobt wurde von Koshinat für seine Performance links hinten vor dem Stuttgart-Spiel.
Gegen Ingolstadt.
Ich würde Brumme wieder nach hinten links ziehen, Bouberie fällt ja aus. Genau, Innenverteidigung austauschen. Und ich würde vorne Potocznik reinschmeißen mit Jansen.
Boah, nee. Also Doppelspitze sehe ich nicht.
Potocznik kann ja auch so ein bisschen dahinter rotieren und gegen den Ball anlaufen. Das wird ja schon funktionieren. Zumal, wenn Abiyama auch ausfällt, Mitsuta, Safi dahinter wirbeln lassen, das wären so meine 4 Offensiven, die dann da Gas geben sollen. Also du musst irgendwas ändern. Ich würde auch, wie gesagt, Potocznik reinschmeißen. Jetzt hat er auch, wenn es nicht das Wichtigste war, gegen Saarbrücken hat er gute Reaktion gezeigt, hatte Pech mit seinem Pfostenschuss. Jetzt hat er zumindest den Treffer zum 1-6 gemacht. Ich würde ihn auf jeden Fall bringen und
schwer. Also ich mag ja sonst immer ganz gut mit meinen Prognosen, was die Aufstellung angeht, aber in dem Fall geht das einfach gar nicht, weil das muss der Trainer wirklich jetzt im Laufe dieser Woche einfach feststellen. Du musst in die Gesichter schauen, du musst Einzelgespräche führen, weil jetzt geht ganz klar Mentalität vor Qualität in so einer Phase. Du musst Leute finden, die jetzt bereit sind, die dem Druck standhalten können, vor einer ausverkauften Hafenstraße zu spielen in so einer Drucksituation. Und deswegen wage ich jetzt nicht zu beurteilen, wer da spielt. Innenverteidigung haben wir gesagt, musst du eigentlich austauschen, geht gar nicht mehr anders nach dieser Performance. Und dann erstmal schauen, wer bereit ist. Ich denke schon, dass Marek Jansen, dass man ihm im Heimspiel die Chance geben sollte.
Aber auch wenig zuletzt.
War zuletzt wenig, muss man auch sagen, auch schon gegen Saarbrücken. Aber Fakt ist, er hat 14 Tore gemacht, er kann es. Und er ist, glaube ich, auch ein Typ, der jetzt nicht irgendwie nervös ist vor einem Spiel. Ich glaube schon, dass es jemand ist, der nochmal helfen kann. Jasula, glaube ich, eher nicht, wie der da durch die Katakomben gehumpelt ist, dass der nochmal spielt. Von daher ist wirklich schwierig, also muss man jetzt rausfinden im Laufe der Woche.
Vielleicht noch als allerletzte Frage, über das Essener Restprogramm haben wir gesprochen. Verl schon nochmal ordentlich, Ulm, für die geht's um nichts mehr. Wie blickt ihr auf das Restprogramm von den anderen? Cottbus, Duisburg im Vergleich.
Also Duisburg,
RWE muss jetzt auf die anderen schauen.
Duisburg hat jetzt mit Fleckstein nur einen gesperrten Spieler, dafür kommt Ali Hahn wieder rein. Die haben in Aue und zu Hause Viktoria Köln. Für mich keine Chance, für RWE vorbeizuziehen. Also 4 Punkte werden die holen. Die wird RWE nicht kriegen. Cottbus hat zu Hause Wiesbaden und dann
In Regensburg.
In Regensburg ist schwierig, zumal Cigerzi und Kapitän Borgmann jetzt gegen wen zu Hause ausfallen, haben sich beide die fünfte gelbe Karte eingehandelt. Cigerzi wegen Meckerns, also völlig absurd, auch Panne so kurz vor Schluss sich so eine gelbe Karte einzuhandeln. Ist schwierig ohne die beiden. Gegen wen? Ist eine starke Mannschaft. Wenn die Bock haben, dann sind die schon in der Lage, auswärts hier weh zu tun. Und dann in Regensburg, da könnte ich mir vorstellen, immer vorausgesetzt, RWE gewinnt beide Spiele, dass noch was geht. Aber ja, jetzt wie gesagt, steht und fällt alles mit Ferl.
Also erstmal gegen Ferl gewinnen, und um den Druck auch zu erhöhen. Man stelle sich vor, es reicht für Cottbus nur zu einem Unentschieden gegen Wiesbaden. Gut, in Sachen Torverhältnis kannst du wahrscheinlich nichts mehr machen können. Du gewinnst nicht 8-0 in Ulm oder so. Aber das erhöht natürlich den Druck. So, und wenn du dann als Energie Cottbus dann am letzten Spiel nach Regensburg fährst und du musst das Spiel gewinnen, dann muss man mal gucken, so ob das gelingt. Also, man hat schon alles erlebt im Fußball.
Aber im Endeffekt, es geht um die Relegation, glaube ich.
Also,
dass sie beide kriegen. Also es wird nicht so viel zusammenkommen, glaube ich, dass RWE beide Spiele gewinnt und beide nochmal groß patzen.
Aber so würde der Traum zumindest noch.
Genau. Und vor allem allerwichtigste, bloß nicht beide Ziele vergeigen, dass man nächstes Jahr auch noch einen DFB-Pokal verpasst.
Also der Worst Case wäre natürlich, du machst es nicht selbst, ne? Also man stelle sich vor, Cottbus verliert gegen Wiesbaden und du verlierst gegen Ferl, dann kannst du wirklich alles abschließen.
Ja, dann müssen wir wahrscheinlich gar nicht mehr drüber sprechen, das stimmt.
Genau. Du weißt natürlich zumindest, was MSV schon gemacht hat, die spielen Freitag in Aue. Ja. Ne, also vielleicht liefern sie eine Steilvorlage, dass im Kopf noch mal ein bisschen was ans Rotieren kommt, aber kann auch anders sein, die gewinnen da, dann hast du schon wieder, denkst auch, oh Gott, aber.
Alles denkbar. Es bleibt spannend. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, wie die Ausgangssituation nach dem Fair-Spiel sein wird, das letzte Heimspiel. Hoffentlich könnt ihr das trotzdem noch genießen, liebe RWE-Fans. Und seid dann am Montag auch wieder am Start. Wie gewohnt treffen wir uns dann natürlich hier, wie die ganze Saison auch schon. Danke euch beiden.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, tschüss.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonderhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.